Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Weniger ausländische Kinder. Neue Zahlen zum Bildungswesen im Kanton Zürich. Essen auf höchstem Niveau. Betreiber für ein Restaurant im Zürcher Prime Tower sind gefunden. Schaffhausen ist zeitstill gestanden. Der Stundenschlag vom Monat glücklich ausgefallen. Und, so wie er, hat keiner gelacht. Der Fernsehkultreporter Hans Jucker tritt bald ab. Heute ist er unser Studiogast. Das Wettermann, am Morgen vereinzelt noch ein bisschen Regen, dann tut's auf. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Diskussionen über den hohen Ausländeranteil an den Schulen sind heftig. Aber an der Primarschule im Kanton Zürich hat der Ausländeranteil in den letzten paar Jahren nicht zugenommen, sondern abgenommen. Und da, sowohl das Gesamthaft an den Schulen und Hochschulen im Kanton Zürich, so viele Schulkinder und Studenten gibt wie noch nie. Nicole Mati.
Mehr Kindergärtler, mehr Primarschülerinnen, mehr Oberstufenschüler und mehr Studentinnen und Studenten. 268'000 Zürcherinnen und Zürcher sind im letzten Schuljahr am Lehren gewesen. Das ist fast jeder fünfte Einwohner vom Kanton. Der Josef Hildbrand, der Chef der Bildungsplanung, meint:
Das sind viele. Also der Kanton Zürich ist ein Bildungskanton mit dem ausgebauten Fachhochschulsystem, mit Universitäten, mit der ganzen Berufsbildung.
Aber auch wenn die Schülerzahlen steigen, der Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler ist in den letzten Jahren gesunken. Über den ganzen Kanton geschaut, sind es zum Beispiel in der Primarschule vor 5 Jahren noch 27% ausländische Kinder gewesen. Heute sind es noch knapp 25%. Am meisten zurückgegangen ist der Ausländeranteil in der Stadt Zürich.
Die Stadt Zürich ist ein außerordentlich attraktiver Lebensort. Also ich glaube, das sieht man jetzt bezüglich Bautätigkeiten, die Preise, die Wohnungen haben. Und ich nehme an, dass halt gerade Leute mit einem weniger hohen Einkommen gerade jetzt in den Kreis 4 und Kreis 5 eher verdrängt werden. Und zahlungsfähige und zahlungskräftige, auch Schweizer, ganz viele Schweizer dazu ziehen.
Auf den ganzen Kanton gesehen macht das zwar 2% weniger ausländische Kinder, wenn man es aber auf eine einzelne Schulklasse abrechnet, dann machen die 2% selten etwas aus, sagt Josef Hildbrand.
Im Einzelfall kann das ja sein, dass in gewissen Schulkreisen oder Gemeinden die Zahl höher zurückgeht und dass man, hat man plötzlich 3 fremdsprachige Kinder weniger. Ich glaube, so etwas merkt man. Aber wenn man davon ausgeht, dass 2,1%, das ist ein halber Schüler, dann merkt man das an vielen Orten nicht.
Was man aber merkt, ist, dass sich die Herkunftsländer der ausländischen Schülerinnen und Schüler ändern. Vor ein paar Jahren sind sie vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Italien und der Türkei gekommen. Heute kommen die ausländischen Primarschüler immer häufiger aus Deutschland und Österreich.
Paris, London, New York und viele andere Weltstädte haben schon eins. Und Zürich kommt auch schon bald eins über. Ein Restaurant zu oberst oben in einem Hochhaus. Seit heute ist bekannt, wer aber im nächsten Herbst im 35. Stock vom Prime Tower kann wirten, am höchsten Hochhaus, also von der Schweiz. Margrit Meyer.
Die Idee von einem Restaurant zu oberst oben vom Prime Tower mit einer Aussicht bis zu den Bergen, bis auf Baden runter und bis in den Schwarzwald hindern, die Idee hat von Anfang an überzeugt. Aber ein Beginn für die Idee, das ist schwierig gewesen. Fast ein Jahr ist es gegangen, bis die Immobilienfirma Swiss Prime Site jemanden gefunden hat. Dass es jetzt doch noch geklappt hat, lässt sich einfach erklären, sagt Peter Lehmann, verantwortlich für die Immobilien.
Das ganze Zürich-West ist weiter gewachsen, unser Turm hat sich weiter etabliert, hat sich weiter gefüllt. Und wir sind jetzt so weit, dass man eigentlich das Teil nicht nur sieht, sondern man kann das auch anlängen, man kann das spüren, wir haben einen hohen Vermietungsstand und jetzt ist auch die Zeit, dass wir unser Gastronomiekonzept jetzt umsetzen.
Für das Gastronomiekonzept im Breintauen verantwortlich ist der Peter Herzog und der Jürg Landert. Der Jürg Landert hat schon manches außergewöhnliches Konzept umgesetzt, wie zum Beispiel die Esslandschaft vom Globus am Bellevue. Schick, aber unkompliziert stellt sich der Jürg Landert als Restaurant Prime Tower vor, das am Mittag und am Abend offen haben
soll. Das ist elegant, aber nicht steif. Es soll sehr lebendig werden. Es soll kein 18-Punkt-Go-Mio-Restaurant werden, sondern es soll wirklich für viele Leute zugänglich sein. Von außerhalb vom Areal, vom Prime Tower, aber natürlich auch aus dem Prime Tower selber, wo ja recht gute Mieter und fast 2'000 Leute arbeiten in diesem Turm.
Neben dem Restaurant soll es noch eine Bistro-Bar geben und eine Lounge. Alles in allem Platz für 300 Leute. Das Wagnis von so einem grossen Betrieb an exklusiver Lage und einer hohen Miete könnte Jürg Landert und Peter Herzog eingehen, weil er Swiss Prime seit Zugeständnis gemacht hat, bestätigt Peter Lehmann.
Wir sind nicht mit dem Preis zurückgegangen, sondern wir sind in ein Modell gegangen, wo wir jetzt mehr Risiko mitnehmen, aber auch mehr Chancen. Also wir sind jetzt eigentlich direkt an dem Umsatz, den wir dort erzielen können, sind wir dort daran beteiligt.
Das heisst, die finanzielle Verantwortung übernimmt Swiss Prime Site. Sie entscheidet dann auch zusammen mit dem Betreiber und dem Manager, was für Köche im 36. Stock vom Prime Tower den Löffel schwingen und was für Menü kreiert werden. Namen stehen für den Peter Lehmann nicht im Vordergrund, aber er hat eine Vision, was er den Gästen möchte bieten.
Es soll eine gute Stimmung sein, die Leute sollen Freude haben daran, die Leute sollen sich eingeladen und aufgenommen und wohlfühlen dort oben. Und wir hoffen, dass möglichst eine grosse Bandbreite entsprechend unserem Konzept von Bewohnerinnen und Bewohnern, von Kunden, aber auch von Mietern von unserem Haus sich dort oben werden aufhalten.
In knapp einem Jahr soll es soweit sein. Ab November sollen Zürcherinnen und Zürcher und die ganze Welt auf 126 Meter oben können gehen essen und trinken und dabei auf Zürich runterschauen.
Das Wetzikon ist ab dem nächsten Jahr morgen um 2 Schluss mit Lustig. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass ab dem 2 keine Festivitäten mehr erlaubt sind. Auch alle Baren und Festbetriebe müssen dann zumachen. Die Regelung gilt auch während der Wetziker Kilbi. Der Gemeinderat begründet den Entscheid damit, dass es immer häufiger zu Störungen von der Nachtruhe gekommen sei. Außerdem will er so auch den übermäßigen Alkoholkonsum bekämpfen, wie es in seiner Mitteilung weiter heisst. Der umstrittene Tierschützer Erwin Kessler ist vom Bezirksgericht Bülach wegen Verleumdung verurteilt worden. Das, weil er den Novartis-Chef Daniel Vassella indirekt mit dem Adolf Hitler verglichen hat. Der Erwin Kessler muss einen Buss von 12'000 Franken zahlen. In einem weiteren Punkt hat das Bezirksgericht den Erwin Kessler aber freigesprochen, wie der Zürcher Unterländer berichtet. Er darf weiterhin sagen, Tierversuche seien Tierquälerei und er dürfte Daniel Vassella auch als Chefabzocker bezeichnen. Die Strafe liegt darum deutlich unter dem Antrag von der Novartis-Anwältin. Die hat 6 Monate unbedingt verlangt. Das Monat Glöckli, das sagt den Schaffhauserinnen und Schaffhauser seit Jahr und Tag, was für Zeit das es ist. Sein Stundenschlag ist so etwas wie die offizielle Schaffhauser Zeitrechnung. Gestern Abend um 9 Uhr ist aber schon nach einem Schlag fertig gewesen. Der Monatwächter Christian Beck hat Sabine Meyer erzählt, was da genau passiert ist.
Der Stundenschlag, das ist eine Maschine, die mit einem Seil, also so einer Schnur, verbunden ist. Oben mit einem Hammer, oder, der auf die Glocke einschlägt. Und der oberste Teil von dem, ja, es ist eigentlich ein Drahtseil unten durch, aber oben ist eine Schnur, wegen der Blitzgefahr. Und die Schnur, die vermodert dann halt damals und irgendwann lädt dann die mal. Und das ist gestern passiert. Es hat also einfach einmal geschlagen, oder, bang, und nachher ist das... Die Schnur oben runter zedern gekommen.
Und Ihnen ist es gerade aufgefallen?
Ja, ich bin gerade parat gestanden, um 9 Uhr zu rufen, oder?
Hat es Reaktionen gegeben aus der Bevölkerung?
Nein, bei mir habe ich keine Reaktionen gehabt. Die Sache ist ja nicht so sehr der Stundenschlag, sondern dass es 9 Leute, die von Hand ist, ausgeführt werden. Und das habe ich schon reglementgemäß ausgeführt.
Also wenn das nicht gekommen wäre, dann hätten die Leute reagiert?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich will es nicht ausprobieren.
Kommt das öfters vor, dass das Schnürli altershalber lässt?
Nein, das ist jetzt erst mal in meiner Amtszeit.
Der Monatwächter Christian Beck. Schon heute hat ein Techniker das kaputte Seil ersetzen können. Und so geht das Monat Glöckli nach einer kurzen Pause schon wieder zuverlässig an, was für Zeit das es ist. Ein Haufen Päckchen unter dem Christbaum und in diesen Päckchen ist alles drin, was man sich nur wünschen kann. So ist Weihnachten bei vielen, aber nicht bei allen. Auch in der Schweiz gibt es Leute, die unter oder am Existenzminimum leben und für Geschenke kein Geld vorig haben. Für genau diese Leute haben die Zürcherinnen und Zürcher in den letzten 3 Wochen Geschenke gespendet. Fanny Kerstein ist schauen, was da so alles zusammengekommen ist.
Also jetzt schauen wir mal da rein, oder? Also kommen Sie bitte da näher, damit Sie es auch wirklich sehen.
Zu sehen gibt es einen Raum, 15 Quadratmeter gross, der fast komplett gefüllt ist mit einem Haufen Papiertaschen und Karton. Alles ist noch unsortiert. Der Philipp Strässle, Geschäftsführer von der Firma MyPlace, der den Raum für die Geschenke zur Verfügung stellt und Geschenke entgegennimmt, zählt auf, was alles in diesen Säcken und Kisten steckt.
Sie sehen zum Beispiel rechts das Lebensmittel. Dann sieht man dort so ein bisschen Kosmetik war. Ein Haufen Plüschtiere sind dahergekommen. Dann haben wir da auch Kleider, sogar ein altes Velo. Barbie-Puppe. Also, da hat es Geschirr zum Beispiel. Auch relativ modernes, neues Geschirr, das wahrscheinlich noch nie gebraucht worden ist.
Kleider und Mäntel stecken zum Teil noch in einer Plastikhülle von der chemischen Reinigung. Oder es hat Päckchen mit Mäscheli, wo jemand sorgfältig darauf geschrieben hat, was drin ist. Der Philipp Strässle ist begeistert.
Ich finde es sensationell. Wir machen das erste Mal. Wir haben keine Ahnung, wie das ankommt bei den Leuten. Und dass da so viele Leute sich Mühe genommen haben, vorbeizukommen. Also, ich bin absolut erstaunt und begeistert vom Resultat.
Rund 60 Leute sind vorbeigekommen in den letzten 3 Wochen. Querbeet durch alle Schichten. Von der Familie mit den Kindern, die zuerst noch ein Tränchen verdrückt beim Stoffhaus abgeben, bis zum Rentner, der den heißen Fundus geplündert hat. Und die Qualität der Sachen, die sind hoch, sagt Philipp Strässle.
Spannenderweise haben wir nichts müssen zurückweisen, dass wir müssen sagen, ja, nein, aber das ist jetzt definitiv Entsorgung, sondern es sind tatsächlich alles Sachen, wo man das Gefühl hat, die sind nicht neu, es hat auch neue Sachen dabei, aber der grosse Teil, der ist in einem wunderbaren Zustand und da kann man sagen, wow, das kann man problemlos, kann man das noch weiter benutzen.
Weiter benutzen oder eben weiter verschenken. MyPlace hat schon in anderen europäischen Städten so Weihnachtsgeschenkaktionen durchgeführt. Hier in Zürich haben sie es zusammen mit dem Verein Schweizer Tafel organisiert. Ein Verein, der sonst für Bedürftige Lebensmittel sammelt. Für ihren Verein fängt die Arbeit jetzt erst an, sagt Christian Illy, der für die Region Zürich zuständig ist.
Jetzt erfassen unsere Mitarbeiter, erfassen, was überhaupt reingekommen ist. Und aufgrund der Meldungen, die wir von den Institutionen und von den bedürftigen Leuten bekommen haben, tun wir nachher das gerecht verteilen.
Konkret gehen die Geschenke zum Beispiel ins Frauenhaus, zum Fussbus oder ans Sozialwerk vom Pfarrer Sieber. Dort kommen die Sachen am Heiligabend auf einen Gabentisch und die Leute können sich etwas aussuchen. Wer bei der Weihnachtsgeschenkli-Aktion auch noch mitmachen will, muss seine Sachen noch ein Jahr lang hüten. Wenn alles nach Plan läuft, gibt es im nächsten Jahr wieder Gelegenheit, zum anderen mit einem Weihnachtsgeschenk eine Freude zu machen.
Das ist das Jahr 2010.
Es ist eine schwere Aufgabe, jetzt zu sprechen. Aber ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Würdigung meiner politischen Tätigkeit und für die ehrlichen Genesungswünsche. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen allen für alles.
Ich war sehr, sehr zufrieden mit dieser Zeit bei FCZ. Das war die schönste Zeit meines Lebens als Trainer. Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien.
Den Deutschen Buchpreis 2010 für den besten Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Melinda Natsch-Abu. Ja!
Das Jahr 2010 im Rückblick vom 26. Dezember bis zum Silvester, immer am Abend um 17:30 im Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DRS 1.
Seit 18 Minuten vor 6. Seit bald 46 Jahren ist er Sportreporter vom Schweizer Fernsehen, Hans Jucker aus Affoltern am Albis. Von Boxen bis Synchronschwimmen hat er so ziemlich alles kommentiert. Bekannt ist er vor allem für seine Rad- und Pferdesportreportagen. Und mit seinen Sprüchen und Lachern hat er es zu Kultstatus gebracht. Ende Januar ist aber Schluss. Er wird 65 und geht in Pension. Etwa 10'000 Stunden hat er dann reportiert. Heute Nachmittag war Hans Jucker bei uns im Studio. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob er sich denn ein Leben ohne Fernsehen überhaupt vorstellen kann.
Ja gut, das Leben ohne Fernsehen auf dieser Seite kann ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite werde ich nach wie vor natürlich beim Fernsehen bleiben als Zuschauer. Mal, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, es ist eine unglaublich lange Zeit, Anfang März 1965 bis im Januar 2011, ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich bin eigentlich froh jetzt, dass es zu Ende geht. Und ich bin auch immer einer gewesen, der gesagt hat, man sollte nicht den Jungen einen Platz wegnehmen. Und ich bin froh, dass es jetzt dann irgendwann Nachfolger gibt in den Sportarten, die ich betreut habe.
Angefangen 1965 hat sie mit einem Langlaufrennen und schon bei ihrem allerersten Einsatz haben sie, wenn man dem mal so darf sagen, glaube ich, so recht unkonventionelle Mittel gegriffen mit dem legendären Zieleinlauf. Erzählen Sie doch nochmal, wie das dort genau war.
Na gut, also ich muss es so erzählen. Wir haben Tests gehabt für junge Reporter. Ich wollte eigentlich immer das werden, bin 19 hier. Und habe dann an einem Sonntag so einen Test gemacht. Das heisst, es war noch recht gut gewesen. Am Mittwoch ist das Telefon gekommen, ob ich könnte einen Björnstadt-Gedenklauf im Gantrisch-Gebiet aufnehmen, mit einem Kameramann, der auch keine Ahnung hat von Sport. Ich habe jetzt eine Ahnung von Sport, aber null Ahnung von Fernsehen. Dort war ja noch die schwarz-weiß 30er-Spülerli mit Filmen, die man hier produziert hat. Und das war natürlich schwierig gewesen, der Langlauf. Alle Minuten ist einer gestartet. Das ist nicht wie heute, wo man sieht, der Erste kommt ins Ziel, sondern da ist alle Minuten einer gegangen, alle Minuten etwa einer ins Ziel gekommen. Und am Schluss hat man dann die Röllerin gehabt. Man hat auch immer die wieder müssen wechseln natürlich. Und dann ist das ein Klassement gewesen und eine Siegerehrung. Und der Schwede, der gewonnen hat, den haben wir nicht gehabt beim Zielinlauf. Und dann bin ich zu dem Schwede gegangen als 19-jähriger junger Schnäusel und habe den gefragt, ob er nochmal hinterher ging auf die Zielstrecke. Und dann ist der die Zielstrecke dann für uns nochmal eingelaufen. Wahrscheinlich Fachleute haben schon gemerkt, dass er nicht mehr mit dem gleichen Tempo einläuft. Aber ich habe wenigstens dann den Sieger in meinem Bericht drin gehabt.
Und beim Fernsehen hat es niemand gemerkt?
Das hat niemand gemerkt, nein.
Und später sind Sie dann bekannt worden für Ihre Sprüche, Ihre Tränensprüche und auch Ihre Lacher. Für die, die das nicht so kennen, wenn wir da doch ein paar Sachen jetzt nochmal kurz uns anhören.
Jetzt glaubst du nicht, jetzt schifft das Leben unten rauf. Ja, warte, jetzt Gott verdammt, ich sag dir, jetzt bin ich tropfnass langsam. Ja, und wieder ein Felsen. Das regt mich auf, die dummen Hurenruderer da. Da schnurrst und schnurrst und schnurrst und nachher fahrt dann einfach davon.
Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen da zuerst noch die Scheissponys.
Für mich in Zurbriggen ein grossartiges Ereignis heute.
Ja, ich bin der Väter Müller heute bei mir.
Oh, dann fangen wir nochmal an, hure Sieg. Ah, hure Löli, das ist der Beste. Schau jetzt das an. Eine Minute. Schau jetzt. Und der Nächste ist schon da.
Hey, nein.
Da kommen zwei. Nein, jetzt kommen zwei. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ganz gut. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Oh, oh!
So, ich glaube, wirklich niemand gelacht beim Schweizer Fernsehen wie Sie, Hans Jucker. Das war Olympiade Albertville, gewesen, Riesensalon. Ich nehme an, diese Szene mögen Sie sich auch jetzt noch gut erinnern. Was ist da genau passiert?
Also genau passiert ist, dass das Rennen ich ja gar nicht kommentiert habe. Matthias Hüppi hat kommentiert, dann in Val d'Isère. Ich bin in Meribel-Rennen gewesen, parat fürs Frauenrennen. Und die haben ja dort, dortzumal an den Olympischen Spielen im Riesenslalom noch über 120 laufen lassen. Und Matthias Hüppi hat, glaube ich, im 60 aufgehört in Val d'Isère. Man hat schon umgeschaltet fürs Frauenrennen mit dem Ton nach Meribel. Und ich bin da mit dem Benny Turnherr in der Kabine drin gewesen. Er hat hier Eishockey kommentiert in Meribel und ich Skifrauen. Wir sind die einzigen zwei gewesen dort oben vom Schweizer Fernsehen und haben dort oben kommentiert. Und dann habe ich dort schon in der Kabine sitzend, separat fürs Frauenrennen, habe ich die Bilder gesehen vom Männerrennen noch. Und dann haben wir es miteinander angeschaut. Das Mikrofon war schon offen gewesen und Zürich hat selbstverständlich das aufgezeichnet. Und es wäre ja eigentlich schon gewesen, wenn man es nicht aufgezeichnet hätte.
Und haben Sie auch mal Reaktionen bekommen auf solche?
Unglaublich, ich kann Ihnen sagen. Also, und sogar die Jungen, offenbar die Jungen, schauen das auch überall an, YouTube und wo es auch überall kommt. Das ist unglaublich, wie das immer noch ein Echo gibt. Es ist eigentlich verrückt, wenn man mit solchen Sachen irgendwie noch ein bisschen populär wird. Aber ich habe mich längst damit abgefunden. Das ist ja lustig gewesen. Ich mag mich noch erinnern, dort mal, als ich an Peter Müller bei mir in Zurbriggen gesagt habe, als ich gelandet bin in Zürich nachher von Sarajevo zurück. Da haben natürlich alle gerufen, jetzt kommt der Peter Müller da am Flughafen aussen. Aber mit dem, wo man sich abfindet, es ist dann einfach nicht so, es ist eigentlich nicht so ein Lob, dass man am Müller Zurbriggen sagt. Aber nachher ist es einfach lustig rausgekommen. Und ich mag mich noch erinnern, der damalige Sportchef Martin Furgler hat angerufen auf Sarajevo, er war da nicht da gewesen und hat gefragt, ob man das nochmal rauslassen darf. Und ich habe dann müssen meine Einwilligung geben und am Schluss ist es natürlich bis zur Kinderstunde ist es gelaufen.
Ja, Sie haben eben auch vorhin erwähnt, man kann es immer noch anschauen auf dem Internet, auf YouTube. Unterdessen über 600'000 Mal ist das geschaut worden. Also Sie sind sozusagen ein richtiger Kultstar geworden unterdessen.
Ja gut, aber eigentlich ist es ja verrückt, wenn man ein bisschen Kultstar wird mit Versprechen und Fehlern. Aber offenbar finden es die Leute lustig und ich glaube, das ist ja die Hauptsache. Und mich stört das überhaupt nicht eigentlich.
Und aufgeregt hat es niemand, wenn Sie zum Beispiel da von der Scheissbonus erzählt haben?
Och nein, also ich meine, es ist natürlich klar, Boni sind ja nicht Schießboni in dem Sinn, aber wir haben gewartet auf eine Live-Einschaltung und dann haben die Organisatoren plötzlich noch die Boni zwischen denen eingeschoben und wir sind unter Zeitdruck gekommen und dann in selben Moment sind es dann tatsächlich ein bisschen Schießboni gewesen.
Hans Jucker, Sie haben ja alles, praktisch alles moderiert, was mit Sport zu tun hat, vom Boxen bis zum Synchronschwimmen. Hat Sie auch alles interessiert? Sind Sie so breit interessiert? Oder wie ist das gekommen, dass Sie der Allrounder geworden sind?
Also der Martin Furgler, der ja mein zweiter Sportchef war, nach dem Dr. Beat Schanz, hat immer gesagt, der Jucker ist mein Generalist, hat er einmal gesagt. Ich hab irgendwie die Fähigkeit gehabt, mich in die verschiedensten Sportarten relativ schnell hineinzuschaffen. Natürlich bin ich längst nicht überall der Fachmann gewesen. Ich habe ja dann auch später noch mit dem K1, das hat offenbar niemand von den Jungen so richtig wollen machen. Da ist es langsam so weit gewesen, dass man gesagt hat, der Jucker kann am wenigsten verbröteln mit irgendetwas, wo vielleicht die Leute gar nicht so sensationell finden. Nachher hat es ja über 1 Million Zuschauer einmal gehabt bei diesen K1-Ding. Aber ich habe wirklich, glaube alle Sportarten, also außer jetzt ganz den modernen, aber alle Sportarten kommentiert, die es gibt, vom Minigolf über rhythmische Sportgymnastik etc. Es ist auch faszinierend. Ich hätte gar nicht wollen, das ganze Leben nur zu shooten machen oder nur Velo fahren. Ich glaube, das ist auch etwas gewesen, was wirklich schön war, dass man in die verschiedensten Sportarten reinkommt. Und ihr wisst, in diesen Sportarten, die nicht so populär waren, da war man auch noch ein bisschen jemand gewesen, wenn man vom Fernsehen. Bei den anderen war man so eine Randfigur gewesen, aber wenn man zu Randsportarten einmal gekommen ist, die haben einmal Freude gehabt, wenn man könnte.
Und wenn Sie fast alles gemacht haben, richtig bekannt wurden, sind Sie eigentlich schon mit dem Radsport, Tour de France, Tour de Suisse. Ist das eigentlich auch jetzt noch einer von Ihren Lieblingssporten?
Mich dünkt, es ist der faszinierendste und der härteste Sport, so als Sport. Dass es jetzt so Randerscheinungen gegeben hat mit dem Doping, das ist natürlich nicht erfreulich gewesen. Und das hat mich auch belastet, natürlich. Man hat manchmal das Gefühl gehabt, wäre es nicht gescheiter, man würde den Battle anrühren. Weil es ist natürlich unmöglich gewesen. Ich bin dort mal im 98 in Dublin gsi, wo die ganze Affäre Festina aufgeflogen ist. Und das war nicht lustig gewesen, wenn man hat müssen über das berichten, auch nachher mit dem Streik der Fahrer auf dieser Etappe Richtung Schweiz. Das ist tatsächlich, sind Tiefpunkte gewesen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, man ist auf gutem Weg. Und ich bin halt wirklich der Ansicht, dass der Radsport die sind, die wirklich kontrollieren. Jetzt kommt ja mehr und mehr auch bei anderen Sportarten das ein bisschen in Vordergrund. Starke Sportarten wie beispielsweise Shooter, meine ich, die haben so viel Macht, dass die irgendwie das können einschränken oder zurückschieben, weil ich bin überzeugt, dass es praktisch in jeder Sportart irgendetwas gibt, wo mit Manipulation etc. zu tun hat.
Also man hört, Sie stehen immer noch voll und ganz hinter dem Sport, aber gerade jetzt als Reporter, als Journalist, der mit diesen Leuten immer redet, wenn Sie da davon ausgehen, dass Sie eigentlich bei dem Interview angeschaut werden, ist das nicht ein bisschen frustrierend, ein bisschen problematisch?
Natürlich ist das problematisch, und darum habe ich auch gesagt, man muss gar nicht mehr zu viel mit denen reden, weil wenn man natürlich jedes Mal das Gefühl hat, gut, aber das hat man natürlich auch auf anderen Gebieten, da habe ich das Gefühl, manchmal ist in der Politik auch nicht viel anders. Und wenn man das Gefühl hat, die sagen dir nicht die Wahrheit, natürlich, das ist auch, ich mag mich an Ferdi Kübler erinnern, der mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, der hat immer gesagt, ich habe nie etwas Verbotenes genommen, habe ich gesagt, ja, bei dir ist auch nie etwas verboten gewesen, logischerweise. Und dann mit dem Fall Simpson im 68, da ist die ganze Geschichte aufgerollt worden. Und der Radsport sind die, die wirklich kontrolliert haben. Nur, sage ich immer, die wollen betrügen, die sind halt denen, die kontrollieren. Immer 2-3 Jahre, weiss ich wie viel, voraus. Und man wird da die ganze Wahrheit wird man nie erfahren.
Hans Jucker, jetzt sind wir voll in der Gegenwart bei dem momentanen Problem vom Radsport. Gehen wir nochmal zurück vor 45 Jahren, wo Sie angefangen haben. In Sachen Fernsehen ist das wirklich eine total andere Zeit gewesen. Schwarz-Weiß hat man noch gesendet und all die neuen technischen Sachen hat man noch nicht gekannt. Was ist für Sie schöner gewesen? Was haben Sie lieber gemacht?
Ach, es sind natürlich ganz unterschiedliche Zeiten gewesen. Also, wir sind hier, glaube ich, 5 oder 6 gewesen in der Sportabteilung mit dem Jan Hirmeier und dem Karl Erb und dem Jean-Pierre Gerwig etc. Das war eine kleine Abteilung gewesen. Heute sind es ja über 100 natürlich mit dieser ganzen Online-Geschichte etc. Ich glaube, es ist einfach, das sind ganz verschiedene Zeiten. Es ist aber immer schön gewesen und mich hat der Beruf immer fasziniert. Dort natürlich mit diesen Filmröllern, das ist extrem gewesen. Ich meine, beim Fußballmatch, die haben dann immer wieder alle paar Minuten müssen die Rolle wechseln. Und man hat dann müssen schauen, dass kein Goal gefallen ist in der Zeit, wo die haben müssen den Film wechseln. Oder dann hat man Kameraleute gehabt, die keine Ahnung haben von der Sportart. Also ich mag mich erinnern, als ich einmal mal gesagt habe, wir gehen einfach bei jedem Gorner rein. Ja, der hat nicht gewusst, dass ein Gorner ist, etc. Und das ist natürlich dann schon sehr mühsam gewesen. Und einfach ganz anders. Heute ist alles perfekt, hat man das Gefühl. Vielleicht wird es ja irgendwann dann in der Zukunft noch perfekter. Aber das ist natürlich Steinzeit. Fernsehen war dort mal im 65 bis 70 so, bis dann die Farben gekommen sind.
Und in dieser ganzen langen Zeit, man redet jetzt immer über ihre Sprüche, über ihre Lacher, aber für Sie selber, was war Ihr absolutes Highlight gewesen?
Das werde ich immer wieder gefragt und ich muss sagen, es gibt kein eins Highlight. Also ich habe ja so viel Schönes erlebt. Wenn ich denke, 12-mal bin ich an Olympischen Spielen vor Ort gewesen. Für mich die schönste Lillehammer beim Winter und Sydney im Sommer. Und dann aber auch beispielsweise die Boxkämpfe in Las Vegas, in New Orleans, in New York, dort, wo die Leute noch aufgestanden sind am Morgen um 4 Uhr, für Boxen zu schauen, mit dem Cassius Clay, dem späteren Muhammad Ali. Und das sind alles Highlights gewesen. Und einfach eins daraus rausnehmen, das ist eine sehr schwierige Sache.
Und jetzt ist es auf jeden Fall fertig in einem guten Monat. Was denken Sie, was werden Sie am meisten vermissen von dieser Fernsehzeit?
Ja, vermissen werde ich natürlich den Kontakt wahrscheinlich ein bisschen mit all diesen Sportlern, auch mit den Kollegen in der Sportabteilung vom Fernsehen. Ich werde allerdings versuchen, natürlich nach wie vor Sportanlässe zu besuchen, dann unbelastet und als Zuschauer ein bisschen. Und ich werde dem Sport schon in gewissen Formen ein bisschen verbunden bleiben, einfach nicht mehr auf dem Fernsehen. Ich werde beispielsweise meine Speaker-Mandat, Platzsprecher wie der CSI in St. Gallen und in Zürich und so, das werde ich alles noch behalten, da höre ich noch nicht auf. Ich höre jetzt einfach beim Fernsehen auf Ende Januar.
Und was macht Sie sonst noch? Nebst ein paar
ich habe mal im 71 ein Treuhandbüro gegründet. Ich mache noch meine etwa 120, 130 Steuererklärungen pro Jahr. Ich schreibe noch ein bisschen für unsere Lokalzeitung, der Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern. Also ich glaube nicht, dass es mir speziell langweilig wird.
Und am 30. Januar ist dann der letzte Tag vom CSI und damit auch der endgültig letzte Tag von Hans Jucker als Sportreporter. Wissen Sie schon, machen Sie irgendetwas Besonderes zum Schluss?
Ich habe es noch nicht entschieden. Am 30. Januar ist der grosse Preis von Zürich. Ich weiss noch nicht genau, was dann allenfalls noch passiert. Auf jeden Fall habe ich das Hotel da Zürich einen Tag verlängert bis am Montag, weil ich kann mir schon vorstellen, dass an dem Sonntagabend noch irgendetwas läuft. Aber im Moment ist es tatsächlich so, sie kommen ein bisschen von allen Seiten und wollen irgendetwas machen mit mir noch. Nicht nur an dem 30. sondern auch den ganzen Januar. Und ich lasse das jetzt ein bisschen auf mich zukommen. Organisiert haben wir noch gar nicht.
So ein Hans Juckerscher Spruch oder Lacher. Hört man das nochmal am Fernsehen?
Ach, das weiss ich jetzt nicht. Ich suche ihn wahrscheinlich nicht unbedingt, weil ich glaube, während der wirklichen Reportage ist eigentlich wenig zu finden gewesen. Alle die Sprüche, die man ja da jetzt in diesen Zusammenfassungen hat, die sind eigentlich ein bisschen Sidelines gewesen auf den Nebenseiten. Und ich habe immer probiert, einigermaßen seriös die Sportanlässe zu kommentieren. Vielleicht, ich hoffe, es gibt vielleicht irgendetwas Erfreuliches noch zu Zürich, dass irgendeiner von den Schweizer Springreitern noch einen rauslässt. Wer weiss, was man dann noch sagt.
Der Sportreporter Hans Jucker aus Affoltern am Albis. In einem guten Monat beim CSI Zürich vom 28. bis zum 30. Januar hat er also seinen letzten Fernsehauftritt. Dann wird er pensioniert. 6:02 nach dem Hans Jucker und jetzt der Thomas Kleiber von SF Meteo. Er hat die Wetterprognose.
Heute Nacht tut es an den meisten Orten mal regnen. Gegen den Morgen hin sinken dann Temperaturen auf etwa 0 Grad und darum kann es auf der Strasse lokal noch mal rutschig werden. Morgen regnet es dann am Morgen vor allem noch im Zürich Unterland und im Schaffhausischen Bahnenort. Dann im Laufe des Morgens wird es auch dort trocken. Die Wolken lockern sogar ein bisschen auf und gerade so um den oberen Zürichsee und im Zürich Oberland sieht man sogar da und dort die Sonne. Die Temperaturen kommen dann am Nachmittag auf etwa 4 bis 6 Grad. Ein bisschen höher oben, wie zum Beispiel am Uetliberg, gibt es sogar 8 Grad. Am Donnerstag ist es zuerst vielleicht noch freundlich, aber dann im Laufe des Tages kommen immer mehr Wolken. Es sollte bis zum Abend aber noch trocken bleiben. Die Temperaturen liegen am Nachmittag wieder um die 5 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen zum Schluss mit der Tageszusammenfassung. Vom Kindergarten bis zur Uni im Kanton Zürich sind im letzten Schuljahr 268'000 Kinder und Erwachsene in eine Schule oder eben in eine Hochschule gegangen. Das sind knapp 3% mehr als im Jahr vorne und sogar 13% mehr als im Jahr 2000. Der Ausländeranteil an der Primarschule liegt bei etwa 25%. Das ist weniger als in den letzten Jahren. Jetzt ist klar, wer ein Restaurant und Bar ganz oben im höchsten Haus der Schweiz betreibt. Im 35. Stock vom Prime Tower in Zürich wirtet der Peter Herzog und der Jürg Landert. Sie haben das ganze Auswahlverfahren geleitet und sich am Schluss gerade selber ausgesucht. Geplant ist ein eher teures Restaurant und eine Bar, wo es neben Getränken auch einfachere Essen gibt. Die Eröffnung ist im November vom nächsten Jahr vorgesehen. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Dienstagabend. Redaktion Sabine Meyer, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.